NDR Info. Norddeutschland.
Mit Klaas Christoffersen. Hallo. Was US-Präsident Trump in Washington verkündet hat, wird auch in Niedersachsen zu spüren sein. Die hohen zusätzlichen Abgaben auf alle Exportgüter, die in die USA gehen. Ein großes Problem, gerade für die Automobilindustrie und besonders für den VW-Konzern aus Wolfsburg. Darüber habe ich mit Benedikt Hüppe gesprochen. Er ist Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen, der Spitzenorganisation der niedersächsischen Wirtschaft. Wie schwer treffen die US-Zölle die Unternehmen im Land?
Sie sehen ja die Reaktionen an den Börsen. Und wir hatten jetzt gerade die Hannover-Messe hier auf dem Standort Hannover. Und da sind die Reaktionen schon sehr deutlich, weil wir einfach auch in Niedersachsen noch maßgeblich exportorientiert unterwegs sind, damit auch eine Leitfunktion haben. Sehen Sie sich die Automobilwirtschaft an, aber eben auch den Maschinen- und Anlagenbau bis hin zur Elektro- und Digitalindustrie, die in Niedersachsen deutlich repräsentiert ist. Das sind schon Unternehmen, die da deutlich drunter leiden, weil sie eben doch auch sehr viel in Deutschland produzieren und ins Ausland exportieren und eben davon dann getroffen sind von den Zöllen.
Sind das denn in erster Linie die Automobilindustrie und auch die Zulieferer in Niedersachsen, die unter der US-Zollpolitik leiden? Oder gibt es da auch noch andere Beispiele? Sie hatten ja schon ein paar genannt gerade eben.
Ja, also maßgeblich ist das, wenn man jetzt sich die Statistiken anguckt, ist das die Automobilwirtschaft, keine Frage. Aber wenn Sie noch weiter schauen, Maschinen- und Anlagenbau beispielsweise, wir haben eben in Deutschland und gerade auch in Niedersachsen nach wie vor sehr hohe Expertise bei der Ausrüstung von Fabriken beispielsweise. Und diese Unternehmen fertigen und entwickeln vielfach eben auch am Standort Deutschland. Und wenn sie das dann in die USA oder in andere Teile der Welt exportieren wollen, dann ist das genau das Thema, was uns jetzt trifft. Dass Donald Trump auf der einen Seite die Zölle aufgerichtet hat, aber auf der anderen Seite sagt, wir wollen reindustrialisieren, wir wollen Industrien und große Fabrikstandorte hier errichten. Und dafür wird er deutsche Fabrikausrüster brauchen. Und das ist für uns eine große Frage, ob am Ende da dann auch eine Lücke in der Zollmauer existiert oder ob es da dann auch so weiter mit den Zöllen gehen soll. Dann würden nämlich die Amerikaner diese ganzen Kosten tragen müssen.
Gibt es dann auch etwas, was man auf Ebene der Landespolitik machen kann?
Niedersachsen hat große Potenziale. Wir haben große, starke Regionen. Wenn Sie sich zum Beispiel das Thema Life Sciences angucken, alles, was von Hannover bis nach Göttingen reicht, von den Universitäten auch gesprochen. Wir sind im Energiebereich sehr stark, wenn Sie Richtung Nordwesten schauen. Das so als zwei Beispiele, wo ich sage, da sollten wir uns noch stärker fokussieren aus landespolitischer Sicht. Wir könnten zum Beispiel durch eine sehr zielgerichtete Förderpolitik hier wirklich auch einen noch größeren Leuchtturm schaffen, dass das auch international bekannt ist und wir dadurch einfach auch den Spirit transportieren, dass wir uns resilienter aufstellen, dass wir unabhängiger werden von amerikanischen Zielmärkten, sondern dass wir da auch, ich wiederhole das, Elbows up, gemeinsam mit denjenigen, die dasselbe Wertekonstrukt teilen, die nächsten Schritte nach vorne gehen.
In der letzten Woche ist ja bekannt geworden, dass Niedersachsens Ministerpräsident Weil seinen Rückzug ankündigt und sein Nachfolger, sein Designierter, ist der bisherige Wirtschaftsminister Olaf Lies. Was erwarten Sie sich von Weils Nachfolger, vielleicht jetzt auch über die US-Zollproblematik hinaus? Was muss Olaf Lies, wenn er denn Ministerpräsident wird, und was muss auch dann sein Nachfolger als Wirtschaftsminister als erstes anpacken aus Ihrer Sicht?
Also mit Olaf Lies übernimmt dem Vernehmen nach ein sehr erfahrener Politiker. Wir kennen ihn ja schon sowohl als Wirtschaftsminister zunächst, dann als Umweltminister und jetzt wieder als Wirtschaftsminister. Und wir wissen, dass er die Kernanliegen der Wirtschaft auch aus Niedersachsen kennt. Allen voran die Energiepreise, aber eben auch die vielen Herausforderungen im Bereich der Bürokratie bis hin nachher zu der Digitalisierung oder die wesentlichsten Faktor der Verwaltungsdigitalisierung. Alles liegt in den Händen der Landespolitik. Da kann man sehr, sehr viel auch in der Bewegung machen. Und deswegen erhoffen wir uns, dass er da den konstruktiven Weg, den Stefan Weil in der Vergangenheit auch für uns eingenommen hatte. Sie erinnern sich an die Diskussion über Industriestrompreise. Da war er der einzige Ministerpräsident, der sich dort intensiv auch eingesetzt hat von der SPD, dass diesen Weg auch Olaf Lies beschreiten wird und sehr deutlich macht, dass Wohlstand von uns allen auch sehr stark davon abhängt, dass die Wirtschaft erfolgreich ist. Und das ist unsere größte Hoffnung, die wir in Olaf Lies setzen, dass er diesen Weg da konsequent fortsetzt und eben auch versteht, dass wir nur gemeinsam zu solchen Lösungen kommen können und eben nicht gegeneinander. Das ist für mich auch eine ganz wichtige Botschaft, die er auch in der Vergangenheit verkörpert hat. Ob es der sogenannte Niedersächsische Weg ist oder ob es andere Synonyme dafür sind. Er hat sich schon dafür stark gemacht und sich auch herausgearbeitet, dass er es schafft, aus so einem Minimalkonsens am Ende auch sehr gute Lösungen herauszuarbeiten mit den Partnern. Und dafür stehen wir zur Verfügung. Das erhoffen wir uns von ihm.
Sagt Benedikt Hüppe, Hauptgeschäftsführer der Unternehmerverbände Niedersachsen. Zu wenig Personal, zu wenig Geld. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe in Hamburg schlagen Alarm. Auf dem zweiten Kinder- und Jugendgipfel unter dem Motto Tu was Hamburg haben sie gestern über Konsequenzen diskutiert. Susanne Röse war dabei.
Hamburgs Sozialarbeiter und Erzieher sind sich einig. Die Schere zwischen dem, was sein soll und dem, was nicht ist, geht immer weiter auseinander. Mehr als 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Kitas, Jugendämtern und Kinderschutzhäusern waren gekommen, um über ihre Arbeitsbedingungen zu diskutieren. Sozialarbeiter und Verdi-Vertreter in der Tarifkommission Volkhard Kruse.
Die soziale Arbeit als Teil einer Daseinsvorsorge in Hamburg hat seine Grenzen nicht schon erreicht, sondern schon längst überschritten. Also wir haben einen Zustand in Hamburg, wo die KollegInnen alle am Limit arbeiten.
Viele Sozialarbeiter wechselten vorzeitig den Job, schafften es nicht bis zur Rente. Die Konsequenz? Noch mehr Personalmangel. Dabei haben immer mehr Kinder und Jugendliche Probleme. In Schulen und den überfüllten Kinderschutzhäusern müsste das pädagogische Personal verdoppelt werden, um deren Rechtsanspruch zu erfüllen, sagt Kruse. Künftig wollen die Sozialarbeiter sich stärker öffentlich für die Rechte der Kinder einsetzen. Das Thema geht uns alle an, sagen sie.
Und wir bleiben bei einem Thema in Hamburg. Und zwar geht es jetzt um die Kühlbrandbrücke, die ja den Hamburger Hafen mit der A7 verbindet. Sie gilt als marode, aber etwa 15 Jahre muss sie noch halten, bis ein Neubau errichtet wird. Jetzt sollen Autos dort langsamer fahren, nämlich durchgängig 50. Warum? Das weiß Marei Beermann.
Die Maßnahme sei notwendig, um die Brücke zu schützen. Dadurch soll sichergestellt werden, dass das Bauwerk dem Verkehr noch einige Jahre bis zur Fertigstellung der neuen Kühlbrandbrücke zur Verfügung stehe, hieß es aus der Hafenbehörde. Bereits vorher galt auf einigen Abschnitten Tempo 50, teilweise durfte aber auch 60 gefahren werden. Seit 2012 ist auf der Brücke auch das Überholen verboten. Außerdem müssen Lastwagen seit 2019 einen Mindestabstand von 50 Metern einhalten. Das 1974 fertiggestellte Bauwerk kann laut Wirtschaftsbehörde nicht saniert werden und hindert große Containerschiffe an der Durchfahrt zum Terminal Altenwerder. Im April vergangenen Jahres hatte die Hamburger Regierung einen Neubau beschlossen. Laut Planung soll die neue Kühlbrandbrücke 2042 für den Verkehr freigegeben werden.
Zu einem weiteren Verkehrsthema, allerdings einem eher unerfreulichen leider. Bei Bauarbeiten an einer Umgehungsstraße in Wunsdorf ist ein Bahndamm abgesackt und der Schaden muss jetzt behoben werden. Das wiederum hat zur Folge, dass ab Montag keine Fernzüge mehr direkt zwischen Bremen und Hannover fahren können. Nils Christoph schildert, worauf sich Bahnreisende einstellen müssen.
Die müssen definitiv mehr Zeit einplanen. Wer mit einem ICE von Hannover nach Bremen fahren möchte, muss den Umweg über Hamburg-Harburg in Kauf nehmen. Die Halte Nienburg und Verden können in dieser Zeit laut Bahn nicht angefahren werden. Aber auch der Regionalverkehr ist betroffen. Unter anderem fallen die Züge zwischen Hannover und Neustadt am Rübenberge aus. Auch die S-Bahn zwischen Wunsdorf und Nienburg fährt nicht. Ersatzweise sind Busse unterwegs. Die Arbeiten an dem betroffenen Damm bei Pockenhagen seien sehr aufwendig, heißt es von der Bahn. Und auch nach der Reparatur müssen sich Pendler auf Probleme einstellen, denn dann sind noch Arbeiten an der Oberleitung notwendig. Bis Mitte Mai. Lokführer müssen langsamer fahren und das heißt wieder längere Fahrzeiten für Reisende.
In Bußdorf in Schleswig-Holstein ist der SSW zu einem außerordentlichen Parteitag zusammengekommen. Der Südschleswigsche Wählerverband, die Partei der dänischen Minderheit, braucht eine neue Spitze. Torben Lorenzen.
Wer tritt die Nachfolge von Christian Dirschauer an? Der hatte den SSW-Parteivorsitz vor einem Monat niedergelegt, nachdem er das Amt des Fraktionschefs im Kieler Landtag angenommen hatte. Es sei nicht gut für seine Partei, wenn zu viele Schlüsselpositionen in einer Hand lägen, so Dirschauer. Sibylla Nitsch, derzeit Stellvertreterin, wird voraussichtlich seine Nachfolgerin. Sie steht als einzige Kandidatin für den Chefsessel zur Wahl. Auf dem Parteitag möchte der SSW außerdem eine Resolution verabschieden, in der von der neuen Bundesregierung gefordert wird, den Schutz und die Förderung von Minderheiten im Grundgesetz zu verankern.
Und in Mecklenburg-Vorpommern in Rostock tagen zur Stunde Vertreterinnen und Vertreter der Feuerwehren von Mecklenburg-Vorpommern. Es geht unter anderem darum, wie gut die Einsatzkräfte im Land aufgestellt sind. Jörn Jakob Gericke berichtet.
Wie sich die Einsätze und die Bedingungen für die Feuerwehren in den vergangenen 2 Jahren gestaltet haben, darüber wird Landesbrandmeister Möller den rund 180 Delegierten im Warnemünder Crew Center berichten. Ein Riesenerfolg sei das Landesförderprogramm Zukunftsfähige Feuerwehr gewesen, sagte Möller dem NDR. Mit den 50 Millionen Euro seien in den vergangenen Jahren mehr als 300 neue Fahrzeuge angeschafft worden. Rein rechnerisch habe seit 2020 jede zweite Feuerwehr im Land ein neues Fahrzeug bekommen. Ein weiteres Förderprogramm für neue Gebäude laufe derzeit. Auf der Delegiertenversammlung stehen Nachbesserungen für den künftigen Katastrophen- und Bevölkerungsschutz im Fokus. Die Politik werde aufgefordert, die entsprechende Ausstattung und Ausbildung der Feuerwehren sicherzustellen.
Und von der Feuerwehr zur Kultur. Das werden sicher viele kennen. Man räumt auf, packt erstmal alles, was man aussortiert, in eine Ecke oder in den Keller und dann vergisst man das Ganze. Ja, auch, dass darunter das eine oder andere Schätzchen lagert. Genauso erging es den Ausstellungsmachern der Lübecker Kunsthalle St. Annen. Sie haben angefangen, ihr großes Depot zu räumen. Und was da alles so zum Vorschein kam, hat die Herzen der Kunstexperten höher schlagen lassen. Unsere Reporterin Julia Lindenau mit ersten Eindrücken.
Eine finnische Mumienfigur leuchtet hellweiß neben einer alten Büste. Direkt darüber im Metallregal knallorange Designerstühle. Schräg daneben korrespondiert eine historische Bibel mit Darth Vader aus Plastik. Es ist ein bunter Mix, der hier gezeigt wird. Und der Raum der Lübecker Kunsthalle ist genauso aufgebaut wie das hauseigene Depot direkt unterm Dach, erklärt Direktorin Nora Dirani.
Was wir versuchen, ist zu zeigen, wie es in einem Depot aussieht. Da sind Objekte, Schätze aus unterschiedlichen Jahrhunderten, in unserem Haus 9 Jahrhunderte, gemeinsam vereint miteinander in einem Raum. Er lädt ein zum Staunen. Wir haben unfassbar viele Objekte, die Geschichten erzählen.
Zum Beispiel das barocke Kruzifix aus Elfenbein, geschnitzt von einem berühmten Augsburger Bildhauer. Ihr persönliches Highlight. Zahlreiche Kunstwerke sind noch nie öffentlich gezeigt worden. Es sei eine richtige Schatzsuche gewesen, sagt Susanna Eremian. Sie arbeitet hier als wissenschaftliche Mitarbeiterin.
Wir hatten wirklich richtig Spaß, durch die Depots zu laufen und mussten uns total bremsen, irgendwann den Sack auch zuzumachen und auch die mit zeitgenössischer Kunst arbeiten, auch mal mit der mittelalterlichen Sammlung, mit den sakralen Objekten in Berührung zu kommen und andersrum. Also das war innerhalb des Teams für die Wissenschaftlerinnen und alle hier im Haus wirklich eine ganz spannende und total bereichernde Zeit, würde ich sagen.
Eine Schatzsuche mit ernstem Hintergrund. Die Lagerräume von St. Ann müssen leergeräumt, die Kunstwerke ausgelagert werden, hauptsächlich wegen des Brandschutzes, aber auch wegen Schadstoffbelastungen, erklärt Nora Dirani.
Das ist natürlich ziemlich schwierig in denkmalgeschützten Gebäuden und davon haben wir ja eine Vielzahl in Lübeck, einen Zustand herzustellen, der einem Depot gleicht, mit dem man Kunstobjekte, Kunstschätze wirklich auch sicher lagern kann. Da spielen Faktoren eine Rolle wie Licht, Temperatur, Luftfeuchte, die eben immer konstant gehalten werden müssen.
Die klimatischen Bedingungen seien nicht optimal, bestätigt Restauratorin Marie Hamsen. Sie leitet den Auszug des Depots. 3 Räume haben sie bereits leergeräumt, 7 weitere folgen.
Wir haben viel Dachflächen, die tatsächlich gar nicht isoliert sind. Das heißt, wir gucken von unten auf die Dachpfanne rein. Das heißt, wir haben natürlich ganz starke Temperaturschwankungen unterm Dach, jetzt im Zyklus Sommer-Winter. Wir haben aber natürlich auch eine Schwankung, die damit einhergeht, was die relative Luftfeuchtigkeit angeht.
Die besonders gefährdeten Kunstwerke zeigen sie jetzt in der Ausstellung. Danach kommen sie in ein Zwischenlager.
Das ist auf jeden Fall ein Projekt, was uns, glaube ich, als Haus fordert. Das ist aber andererseits auch ein super spannendes Projekt, weil so viel zum Vorschein kommt. Also weil wir so viel entdecken können und weil wir auch tatsächlich so viel dann ganz nah an der Kunst arbeiten.
Um die Auslagerung langfristig zu sichern, braucht es noch finanzielle Unterstützung. Wir hoffen jetzt auf Spenden, sagt die Direktorin der Kunsthalle.
Ein wichtiges Ziel der Ausstellung ist, die Menschen dafür zu sensibilisieren, das kulturelle Erbe zu erhalten, langfristig. Es geht darum, die Dinge, die uns übertragen worden sind, auch in die Zukunft und in die nächste Generation zu übertragen. Die Dinge, die Objekte, die Schätze können uns über unsere eigene Identität etwas erzählen. Sie können uns lernen lassen aus der Vergangenheit für die Zukunft.
Die Schätze aus dem Lübecker Depot sind noch bis zum 10. August. In der Kunsthalle St. Ann zu sehen.
Und mit diesem Bericht über die Kunsthalle St. Annen in Lübeck gehen die Themen des Tages aus Norddeutschland zu Ende. Ich bin Klaas.